Wie wir in dem vorhergehenden Kapitel gesehen haben, sind periodische Randbedingungen die populärsten Randbedingungen für Computersimulationen. Wenn man jetzt also periodische Randbedingungen verwendet, muss man diese Einheitszelle spezifizieren. In den bisherigen Figuren, die ich Ihnen gezeigt habe, habe ich immer angenommen, dass es einfach eine kubische Zelle wäre. Aber das muss nicht der Fall sein. Zunächst mal können natürlich die Längen entlang der x-, y- und z-Richtung verschieden sein, aber dann kann es auch sein, dass die Gittervektoren, die diese Zelle aufspannen, gar nicht orthogonal zueinander stehen. Im allgemeinsten Fall hat man also damit drei Vektoren, diese sogenannten drei Gittervektoren oder Lattice Vectors. Und diese drei Gittervektoren fasst man dann typischerweise in eine Matrix zusammen und das ist dann diese Gleichung 78. Ich habe also einen ersten Gittervektor A, der die Komponenten A1, A2, A3 hat, dann eben zweiten Gittervektor B und schließlich diesen Gittervektor C. Ja, das Volumen dann von so einer Zelle ist einfach durch die Determinante von dieser Matrix gegeben und ja, die Formel ist dann diese Gleichung 79. Man verwendet in Computersimulationen sehr oft auch nicht die kartesischen Koordinaten, sondern sogenannte reduzierte oder relative Koordinaten. Was bedeutet, dass man jetzt die Position ausdrückt als einen gewissen Prozentsatz der Lattice-Vektoren. Das ist dann diese Gleichung 80, anstatt jetzt also eine x-, y- und z-Komponente zu haben, habe ich jetzt hier eben diesen Vektor si für das Teilchen i, der eben eine Komponente 1, 2, 3 hat, die eben dann zu dem ersten, zweiten, die den ersten, zweiten und dritten Gittervektor dann multiplizieren. Damit, also wenn dann die Teilchen in der Zelle liegen, bedeutet das natürlich, dass diese gesamten reduzierten Koordinaten im Bereich zwischen 0 und 1 liegen. Ja, jetzt haben wir ja gesehen, dass wir oft den Druck berechnen wollen und der Druck ist ja, wie wir gesehen haben, immer eigentlich eine Ableitung bezüglich dem Volumen. Aber ja, das Volumen hängt ja jetzt von diesen ganzen Gittervektoren ab. Und ja, es ist jetzt nicht ganz trivial, wie man irgendwie eine Ableitung bezüglich einem Volumen nehmen soll, weil was ich die Parameter, die ich direkt in der Simulation kontrollieren kann, sind ja eben diese Lattice, diese Gittervektoren und nicht das eigentliche Volumen. Ja, deshalb möchte ich jetzt hier auf Seite 100 anfangen zu diskutieren, wie man den Druck in solch einer kanonischen Simulation ausrechnet. Wir haben also periodische Randbedingungen und wir wissen, das ist eine Formel, die wir schon hergeleitet haben. Der Druck ist KBT mal die partielle Ableitung der Zustandssumme nach dem Volumen. Ja, die Zustandssumme, nicht wahr, auch nochmal der bekannte Ausdruck ist, ich muss halt nicht wahr, zuerst teilen durch 1 über Fakultät, dann das 1 hoch 3n, dann 1 über die Bruglie-Wellenlänge hoch 3 und dann bleibt mir jetzt noch übrig, nicht wahr, das ist diese Bruglie-Wellenlänge, das war der Teil, der herkam von der Integration über den Impulsanteil und dann bleibt noch übrig das Integral über den Real-Space-Anteil, also Integral dr Exponent e hoch minus Beta h vom Hamiltonien. Und dieser Hamiltonien, nicht wahr, der hängt jetzt eben ab von diesen drei Gittervektoren A, B und C. Ja, ich kann jetzt, wenn ich will, auch statt über den Real Space integrieren, kann ich jetzt über den Einheitswürfel integrieren, der dann also die Koordinaten, die reduzierten Koordinaten all meiner Teilchen enthält. Und ich bekomme dann eigentlich dieselbe Formel, nur natürlich, dann habe ich eine Abbildung von diesen reduzierten Koordinaten auf die kartesischen Koordinaten. Ich muss also dann die Jacobi-Matrix dieser Abbildung berücksichtigen. Ja, und das ist ganz einfach. Ich tue einen Einheitswürfel abbilden auf ein Volumen und damit ist dieser Faktor V, ist es V hoch N. Ja, jetzt, wenn wir uns nochmal diese letzte Gleichung hier anschauen auf Seite 100, dann sehen wir, nicht wahr, wir haben 1 über n Fakultät, 1 über h hoch 3n, 1 über Delta hoch 3n, v hoch n, das sind die Terme, die wir schon kennen, das waren genau die Terme, die wir auch beim idealen Gas hatten, das also ja, wo die Teilchen nicht miteinander wechselwirken, Was jetzt dazu kommt, ist eben dieses q tilde, nicht wahr? Das ist hier eben dieses Integral hier über ds mal den Boltzmann-Exponenten. Ja, wenn jetzt die Teilchen miteinander wechselwirken, dann hat dieses q tilde eben auch eine Abhängigkeit vom Volumen, beziehungsweise eben in der Simulation eigentlich eben von den ganzen verschiedenen Gittervektoren. Ja, was kann ich jetzt da machen? Wenn wir jetzt weitergehen auf Seite 101, da habe ich jetzt zum Beispiel ausgerechnet jetzt einen Term diesen sogenannten Drucktensors. Ich habe jetzt also nicht wahr, ich habe ja jetzt diese Matrix der Lattice-Vektoren, diese 3x3-Matrix, und wenn ich irgendein Element dieser Matrix verändere, dann verändert sich natürlich das Volumen und damit hat es was zu tun mit Druck. Und ja, von dieser Druckmatrix habe ich jetzt hier die drei Diagonalterme nochmal hingeschrieben. Ja, also wir wissen, Druck ist KBT mal die Ableitung DLNQ nach DV. Ja, wenn ich diese Ableitung jetzt ausrechne, dann tue ich jetzt mal zuerst nicht nach dem Volumen ableiten, weil das ja keine direkte Kontrollgröße ist, sondern ich tue jetzt hier zum Beispiel nach der Komponente A1 ableiten, also die erste Komponente des ersten Lattice-Vektors. Und dann müsste ich noch nachdifferenzieren, dA1 dV, aber stattdessen nehme ich dV nach dA1 hoch minus 1, weil ich das leichter berechnen kann. Nicht wahr? Die Formel fürs Volumen kenne ich, kann ich ableiten. Und dann erhalte ich diese erste Gleichung hier auf Seite 101. Ja, genau dasselbe kann ich natürlich für das zweite und dritte Diagonalelement machen. Ja, jetzt können die durchaus verschieden sein. Wenn ich jetzt ein isotropes Material habe, wie zum Beispiel eine Flüssigkeit und im Limes eben wieder von einer sehr großen Teilchenanzahl, sollten die eigentlich alle den gleichen Wert ergeben. Aber in einer Computersimulation, wo man eine relativ kleine, endliche Anzahl von Teilchen hat, ist es durchaus möglich, dass diese drei Terme doch deutliche Unterschiede aufweisen. Ja, was macht man dann, wenn man also trotzdem eine Ableitung nach dem Volumen haben will? Man tut am besten eigentlich irgendwelche Mittelwerte bilden über diese, zum Beispiel diese drei Diagonalterme. Ja, die Nicht-Diagonalterme, die will ich jetzt nicht so ausführlich diskutieren, vielleicht nur als Bemerkung dazu, wenn ich ein orthorhombisches System habe mit einem isotropen Material, dann sind immer Null. Ja, jetzt kommen wir nochmal zurück zu diesen Ausdrücken hier, die wir für den Druck ausrechnen müssen. Wenn wir uns jetzt die letzte Gleichung auf Seite 101, wenn wir uns also anschauen, was man berechnen muss, um KBT durch Q tilde mal Delta Q tilde Delta 1 zu erhalten, ja, dann sieht man, das ist, kann man schreiben als ein Erwartungswert vom Hamiltonian, und wenn ich nach A ableite, dann bringt es natürlich die Ableitung vom Hamiltonian von den Exponenten, und ja, dann sehe ich, das ist in der Tat, das ist jetzt ein Ensemble Average. Ja, das ist angenehm, wenn ich es als Ensemble Average schreiben kann. Insbesondere wissen wir dann, dass wenn das System ergodisch ist, dann kann ich so ein Ensemble-Mittelwert ersetzen durch einen zeitlichen Mittelwert. Und ja, das ist dann die einzige Gleichung auf Seite 102. Und ja, da sehen wir halt jetzt in der Tat, dass wir also den Druck auch aus einer Molekulardynamik-Trajektorie extrahieren können. Nicht wahr? Wir haben hier also den Druck, der sozusagen daher kommt, wenn man den Lattice-Vektor A1 verändert. Wie ich gerade schon gesagt habe, man sollte diese Ableitung dann auch ausrechnen bezüglich B2 und C3, also den ganzen Diagonaltermen, und dann zum Beispiel Mittel, um einen relativ verlässlichen Wert zu bekommen.